Adventures in Research.
Just post homework online, do homework online, papers online. Any research that we're doing is always online, so we never have to go to books and read books anymore.
Ein kleines Feuer, das hier gelegt hat. Wenn man mit Absicht ein System schädigen will, gibt es immer wieder Wege dazu, sagt der Sprecher von Pro Bahn Schweiz, wohl ohne damit zu solchen Taten anspornen zu wollen. Durchschlagender Effekt, eine Einfachheit der Vorgehensweise und die Unmöglichkeit, alle Kabel und die Schächte, in denen sie sich bündeln, zu überwachen. Wohl nur Werbung für alle, denen es daran gelegen ist, die Wirtschaftsmaschinerie, in der wir alle hineingezogen sind, zu sabotieren. In den Medien wurde versucht, die Pendler als eine Art Opfer darzustellen. Nervig, gestresst, zu spät gekommen, Flug verpasst. Aber der gewohnte Alltag in die überfüllten Zug, in die überfüllten Zug gepresst, auf dem Weg zum ach so schönen Arbeitstag, zur Schule, zur Prüfung. Wie schlimm ist es wirklich, wenn er mal ein bisschen durcheinander gerät? Wir glauben nicht, wie es die Medien darstellen wollen, dass die hiesigen Menschen schon derart verkommen sind, dass sie sich nichts anderes vorstellen können, als dass alles schön funktioniert. Schön, glatt, jeden Tag das Gleiche. Aber wenn es so sein sollte, so wird es höchste Zeit, sie einmal ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Denn in die Bahn der Gewohnheit gezwängt, bleibt das menschliche Potenzial zumeist auf der Strecke. Einer Strecke, die aus überfüllten Zügen, stressigen Fußgängerstreifen und maschinierter Tätigkeit besteht. Vor dem Panorama grauer Betonwände und Straßen. Einer Strecke, die man abbrennt, um sich das Leben zu verdienen, um nicht komplett auf der Strecke zu bleiben. Gefangen in einer Maschinerie, als Rädchen in einem Getriebe, das dich wohl schon bald nicht einmal mehr als Rädchen gebrauchen kann. Nun, der Alltag, wie er so schnell zur Gewohnheit wird, er lässt kaum Zeit zum Nachdenken. Genauso wie das zum Vegetieren verdammt sein nicht weiterbringt, weil man zwar denken kann, aber von jeder Handlung abgeschnitten ist. Das Denken dreht sich im Kreis, ein Unterbruch der Normalität ausgelöst, durch einen Kurzschluss kann darin aber immer auch ein Lichtblick sein. Im Großen wie im Kleinen. Was es dazu braucht, ist Fantasie und Mut. Die Fantasie über das Gewohnte hinauszudenken, den Mut darüber hinaus zu handeln. Die Sabotage. Ein Mittel, das von den Ausgebeuteten und Ausgeschlossenen schon seit Jahrtausenden genutzt wurde, um die Maschinerie, die ihre Situation produziert, zu bekämpfen, erregte schon oft den Unmut derer, die eigentlich allen Grund hätten, sich über den jeweiligen Ausfall mitzufreuen. Der glücklichen Sklaven oder auch nur der Verängstigten, die den gewohnten Rahmen verteidigen, weil die Gewohnheit schon immer die mächtigste Stütze der freiwilligen Knechtschaft war. Jener, die selbst wenn es gefahrlos möglich wäre, das Joch abzuschütteln, es lieber anbehält. Wenn wir aber nicht ganz so willig und glücklich, sondern eher widerwillig und eigenwillig gegenüber dem Käfig des Alltags stehen, dann können wir uns vielleicht vorstellen, wie wir solch eine Situation des Unterbruchs ausnutzen können. Eine solche chaotische Situation kann vieles ermöglichen, auch wenn sie ebenso aufzeigt, wie unverständlich sich viele an die gewohnte Normalität klammern. Sollte das wirklich daran liegen, dass sie sich etwas anderes gar nicht einmal vorstellen können, so bietet dies nur einen triftigen Grund mehr, anarchistische Ideen zu verbreiten und die Sabotage und die Revolte zu verteidigen, um die Vorstellungskraft zu stimulieren. Sollten sie damit allerdings die herrschenden Strukturen und Institutionen bewusst verteidigen wollen, nun, so sollte dies trotz alledem keinen Grund bieten, sich abhalten zu lassen. Denn wer ernsthaft die Freiheit will, der sollte zuerst einmal damit aufhören, um Erlaubnis zu fragen. Die Identifikation mit dem ganzen Arbeits- und Kontrollnetzwerk mag in unseren Breitengraden durchaus ziemlich weit verbreitet sein. Wer weiß. Zumindest aber wird ziemlich gekonnt versucht, es so darzustellen. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass die Freude über einen Ausfall des Transportbetriebs nicht genauso breit gehegt wird. Nur verbleibt diese allzu oft im Stillen. Die öffentliche Meinung wirkt wie eine Übermacht und schnell ist es derart dargestellt, als wäre das Versäumnis einer Prüfung des Arbeits- oder Schulbeginns quasi eine Art persönliche Katastrophe. Als hätten sich all die Menschen mit einem begeisterten Lächeln auf den Lippen freudig zu ihrem wunderschönen Alltag aufgemacht. Nun, die Psyche des kompletten Arbeitstiers bleibt mir ein Rätsel und es fällt mir schwer, nicht an dessen Realität zu zweifeln. Zwar ist es bekannt, dass sich viele einen riesigen inneren Druck aufbauen, um leistungsfähig zu sein und wie ein Rädchen zu funktionieren, Aber es ist genauso bekannt, dass dieser innere Druck immer wieder zu verschiedensten Zusammenbrüchen führt. Depression, Burnout, Suizid und Co. führt. Wenn wir aber des Ganzen überdrüssig sind und den Druck, der uns diese Welt der Arbeit und des Konsums auferlegt, nicht auch noch verinnerlichen wollen, sondern uns seiner so gut als möglich entledigen wollen, dann ist die Sabotage eines der Mittel, das viel näher liegt, als man glaubt. Sie ist im Allgemeinen nicht allzu schwer auszuführen. Es ist nicht nötig, ein technisches Genie zu sein. Alles, was nötig ist, ist die Augen und Ohren offen zu halten. Einen schwachen Punkt zu finden und Hand anzulegen. Dies beweist unter anderem die Sabotage von Anfang Juni. Ein kleines Feuer, das die halbe Schweiz lahmlegte. Es gibt tausend Gründe, diese lahmzulegen, und diese Sabotage wird ihren eigenen Hintergrund gehabt haben. Es ist, so glaube ich, nun nicht das Spannende, über diesen Hintergrund zu spekulieren, sondern mit den eigenen Gründen, Ideen und Möglichkeiten, diese erdrückende Welt der Arbeit anzugreifen. Legen wir alles lahm. Alles. Lovely.
About the silence. Like waters, it almost always finds a way seeping into the air, collecting in pools under the tumbled bodies, in the foundry and the telephone exchange. Yes, it can arrive suddenly, flashing a black spark where skull meets crowbar, riding a bubble down a hollow needle into the heart. But for most of us, it takes its time. It hides and announces voice promising at full volume. It crawls into ears broken open by the drill and the adding machines. It furs, sprouts and thickens routinely, the mouth lying as it must about soap. About hours about flags and Sundays, it takes root in the lungs, and they're composed of decaying shouts and stifled laughter, only in the honor of the clearest voices. Will it fill the glove or a cartridge? Blossoming like a gas on a cold day, between the parked cars in the back of the Union Hall, between the light fixtures of the floor and swinging far away, between the emptying brain and the crushed windpipe, its friends are everywhere. Swallowing, waging, their necks hitching up their lips, forever talking and never giving no for an answer.
Jeder hat mir dazu geraten, im Falle einer Haftverschonung direkt vom Gericht aus in die Freiheit zu entweichen. Nicht nochmal zurück in meine Zelle. Nicht nochmal zurück, um sich gebührend zu verabschieden. Nicht die Zeit, die Sachen mit Gewissheit zu packen. Es kommt öfter vor, dass die Staatsanwaltschaft noch etwas findet, um dich doch da zu behalten. Ich verabschiede mich von meinen Haftbrüdern. Sie sind sich sicher, dass ich nicht zurückkomme. Genauso wie meine Freunde draußen. Meine Anwältin beschreibt die Verschonung als das wahrscheinlichste Ergebnis. Es fällt mir schwer, meine eingeredete Neutralität zu bewahren und diese nicht in blinde Hoffnung umschlagen zu lassen. Im Kiez ist viel los. Menschen, die von Bar zu Bar taumeln. Es riecht verbrannt und Sirenen schneiden den Mix aus Musik und Gerede. Ich bin auf dem Weg nach Hause, als ich über mir das lauter werdende drohende Dröhnen des Helikopters wahrnehme. Jackpot, den schicke ich wieder nach Hause, schießt es in meinen Kopf. Ach komm, du bist schon fast sicher zu Hause, bunt und musst morgen früh raus. Ich fahre weiter. Ich komme in einem dunklen, menschenleeren Park vorbei. Scheiß drauf, wozu hast du das Ding denn eingepackt? Ich steige vom Rad, verschanze mich im Gebüsch und visiere an. Ich warte darauf, dass er sich aus dem Strahl bewegt oder anfängt, seinen Lichtkegel suchend in meine Richtung zu schwenken. Doch es passiert nichts. Er schwebt unbeeindruckt an derselben Stelle und leuchtet in die Riga-Straße. Nach einer gefühlten Ewigkeit fängt er an, sich von mir wegzubewegen. Endlich hat er es kapiert. Ich schnappe mir meine Sachen und trete in die Pedale. Ich fühle mich schon zu Hause, als das Dröhnen wieder zu hören ist. Ich habe das Gefühl, dass es lauter wird, während ich überlege, meinen Stuff die Brücke runterzuschmeißen. Da ist der Heli schon direkt über mir. Nach nicht endenden Türen und Schleusen werde ich von gut gelaunten Idioten gefilzt und in eine Gemeinschaftszelle gesperrt. Nach und nach füllt sich der Raum. Keiner redet, alle lauschen den scherzenden Idioten, die sich lautstark über ihr erbärmliches Leben und das vergangene Wochenende austauschen. Ich blätter gelangweilt meine Akte durch, versuche mich zu konzentrieren und alles nochmal durchzugehen. Die Beweislage ist erdrückend. Vollständig gefilmte Flucht, Laser, Handschuhe, Hassi, Zwille und Pornböller gefunden. Bei den Fotos meiner angeschwollenen Fresse muss ich lachen. Dazu kommt ein gut gefülltes Vorstrafenregister mit der letzten Verurteilung wegen schweren Landfriedensbruchs und Körperverletzung bzw. versuchte schwere Körperverletzung gegen Vollstreckungsbeamte. 1 Jahr und 4 Monate auf Bewährung habe ich damals bekommen. Die Bewährung ist erst vor einem Jahr ausgelaufen. Das Einzige, was nicht klar aus der Akte hervorgeht, ist eine direkte Verbindung zu den Ausschreitungen in der Riga-Straße. Und da das Ganze am Verkehrsgericht verhandelt wird, ist ein Polizzusammenhang nicht unbedingt gegeben. Daher die Hoffnung auf einen Deal. Geständnis gegen kurze Haft und Haftverschonung bis zum Haftantritt. Solange die Strafe unter 12 Monaten bleibt und ich rauskomme, wäre das ein gutes Geschäft für mich. Da ich keine Reue oder ähnliches zeige, kann ich meinen Stolz wahren und komme raus. So der Plan. Doch die Justiz spielt nicht nach deinen Plänen. Spät. Die Bullen sind schon hinter mir. Plötzlich ist Berlin menschenleer. Nur ich, der über mir schwebende Heli und die Streife hinter mir. Ich versuche gelassen zu wirken und wechsle die Straßenseite, um zu sehen, wie die Bullen reagieren. 1000 Gedanken schießen in meinen Kopf. Ganz ruhig? Flucht? Wo lang? Mit Bike oder zu Fuß? Wie komme ich dann nach Hause? Ich muss über die Spree und dann in den Park. Zur Brücke ist es nicht mehr weit. Hochschalten und ich fahre so schnell es geht. Zweiter Streifenwagen von vorne. Ich weiche auf den Bürgersteig aus. Ich kann die Brücke sehen. Da überholt ein dritter Wagen und versperrt den Weg. Während parallel zu mir Blaulicht die Sicht nimmt. Ich bin ganz ruhig. Trotzdem reißt mich ein Bulle von hinten vom Fahrrad. Ich lande auf dem kalten Asphalt. Wo ist der Laser? Brüllen sie. Während mein Gesicht in den Boden gedrückt wird. Nachdem trotz Schlägen und Hebelversuchen kein Aufenthaltsort des Lasers aus mir rauszukriegen ist, dauert es etwas, bis sie feststellen, dass es sich schlecht macht, mich nach dem Laser zu durchsuchen und gleichzeitig mit Handschellen und 5 Schweinen zu fixieren. Der Inhalt meines Beutels liegt verstreut neben mir, als sie endlich den Laser finden. Professionell wird die Funktion und Farbe vor Ort in meinem Gesicht getestet. Ich überlege gerade, wer meinen Hund morgen früh füttert und wie ich Ersatz auf der Arbeit organisiere. Da werde ich gepackt und vom Streifenwagen geschliffen. Ich werde angeschnallt und zum Abschied mit der Faust geküsst. Die aufgehende Tür unterbricht meine Gedanken. Ich werde aufgerufen und von der Sammelzelle durch mehrere Gänge in eine kleinere, altwirkende Zelle verfrachtet. Ein Idiot fragt mich, ob ich meine Anwältin vor Prozessbeginn nochmals sprechen möchte. Langsam steigt die Aufregung. Wird viel Presse da sein? Sind meine Freunde gekommen? Stehe ich in 2 Stunden auf der Straße und schließe meine Liebsten in den Arm? Wird ein Deal zustande kommen? Endlich wird die Zelle geöffnet und ich werde über eine enge Treppe in den Gerichtssaal geführt. Ein antikes Gitter trennt mich vom Rest des Raumes. Spannungsvoll warte ich auf den Bericht von meiner Anwältin. 2,6 Jahre fordert der Staatsanwalt. Gegen Geständnis inklusive Riga, also Deckung von Straftaten. 1,6 Jahre mit Aussicht auf Haftverschonung, aber das ist keine Garantie. Ernüchterung macht sich in mir breit. Du musst dich jetzt entscheiden. Ich versuche nachzudenken. Andere Verhandlungstage, weiter Moabit und hohe Haftstrafe oder weniger und eventuell heute noch rauskommen und wenn nicht, schnell in den regulären Vollzug? Ich entschied mich für den Deal. Der Prozess war selten unspektakulär. Höhepunkt war die Zeugenvernehmung des Hubschrauberpiloten, der den hypothetischen Untergang Friedrichshains proklamierte und einen Absturz lebhaft skizziert hat. Ein Clown, der seine Rolle gut spielte. Draußen höre ich die Bullen über Riga, Chaoten und Linksfaschisten reden. Sie sind ziemlich erregt über ihre Beute. Auf der Rückbank wird's kuschelig mit 2 Schweinen, die versuchen mich Blick zu ficken. Angekommen im Hof der Wache werde ich mit verborgenen Armen und nach hinten gedrückten Oberkörper ins Revier geführt. Auf dem Weg macht mein Kopf Bekanntschaft mit dem Türrahmen. Bei der nächsten Tür versuche ich dies mit aktiven Gegensteuern zu vermeiden. Durch einen gekonnten Wurf lande ich unsanft auf dem Boden. Wenn er mich nochmal schubst, knallst, schreit er. Ich muss lachen. Das ist zu viel für ihn und er stürzt sich auf mich. Zum Zuschlagen kann er sich nicht überwinden. Er probiert lieber sogenannte Schmerzpunkte aus. Ich gönne ihm keine Genugtuung und versuche mir nichts anmerken zu lassen. Nach wenigen Minuten lässt er von mir ab. Ich liege auf dem Bauch und die Handschellen lassen meine Schultern und Oberarme brennend schmerzen. Ich werde liegend mir selbst überlassen. Immer mal kommen Bullen, die gerade erfahren haben, dass da eine Riga-Zecke in ihrem Revier liegt, um entweder ihre Wut oder Neugier zu stillen. Anscheinend hatte das Friedrichshainer Revier vor kurzem eine Weiterbildung in Schmerzen zufügen, ohne Spuren zu hinterlassen. Oder Druckpunkte des Körpers absolviert. Jedenfalls haben die Männergrüppchen erst groß rumposaunt und gedroht, dass man doch mal das Licht ausmachen sollte und mir gleich die Fresse poliere, um sich letztendlich auf mich zu knien und an mir rumzudrücken. Da ich höchstens mal leise stöhnte, verloren sie schnell den Spaß. Nach 4 bis 5 Stunden auf dem Bauch und tauben, schmerzvollen Armen wurde ich nach Tempelhof gebracht, ED behandelt und gegen 6:30 gehen gelassen. 2 Wochen nach G20 wurde ich dann auf meiner Arbeit festgenommen und in U-Haft gesteckt. Fadenscheinige Begründung war mein Wohnsitz bei meiner Mom, der 500 Kilometer von meiner Arbeit in Berlin entfernt ist. Da trotz Ummeldung und angebotenen Auflagen am Haftbefehl festgehalten wurde und immer wieder neue Gründe gefunden wurden, die ihn rechtfertigten, war das nur ein dummer, scheinheiliger Vorwand. Das Gericht zieht sich zurück. Ich hoffe noch immer auf Haftverschonung. Der Richter verkündet, dass diese aufgrund der nicht zusagenden Wohnverhältnisse nicht gewährt werden kann. Dann ist alles ganz schnell vorbei. Alle verlassen den Saal in die Freiheit und ich werde wieder über die Treppe von Käfig zu Käfig in meine Zelle gebracht. Nun sind seit den Ereignissen einige Monate vergangen und ich hatte Zeit, diese zu verarbeiten und zu bewerten. Das, was mich am meisten stört, ist, dass ich diesen Deal eingegangen bin. Ich finde es nicht unbedingt falsch, aber dennoch ungünstig. In einem geführten Prozess hätte ich wohl eine ähnlich hohe Strafe erhalten. Zudem wird ein Geständnis von der Justiz anders gewertet, als ich dies tat. Für mich war und ist es einfach eine Antwort auf eine Frage. Ja, ich habe Vorgeworfenes getan. Punkt. Doch für die Exekutive ist es ein Schuldeingeständnis, also eine Art Einsicht, dass man Verbrechen begangen hat. Alle Mitgefangenen haben mich fassungslos angestarrt, als ich ihnen erzählte, dass ich mich nicht entschuldigt habe und auch sonst keine Anstalten machte, um das Gericht milder zu stimmen. Für sie ist es ganz selbstverständlich, Einsicht und Reue zu heucheln, um einer hohen Strafe zu entgehen. Doch ich wollte meinen Stolz und meine Würde behalten. Zumal es sich für mich um eine Tat aus Überzeugung handelt. In meiner Auffassung habe ich das auch trotz Geständnis. Was mir durch die Haft und den Prozess nochmal eindringlich klar geworden ist, wie kaputt diese Gesellschaft und im Speziellen die Justiz an sich in ihrem Fundament ist. Ein großes inszeniertes Theater, in dem jeder seine Rolle spielt. Ein Theater mit 1000 Kulissen und doppelten Böden. Der Pilot beispielsweise wurde nur verhört, um mir die Chance zu geben, mich persönlich zu entschuldigen. Dessen Aussage hatte keinerlei Auswirkung auf das schon vereinbarte Strafmaß. Wahrscheinlich wollte man bei dem öffentlichen Interesse noch den Anschein einer Verhandlung wahren. Das Gericht hatte auch nie vor, mich Haft zu verschonen. So sollte nur Druck auf mich ausgeübt werden. Indem man mir die scheinbar realistische Aussicht auf Freiheit vor die Nase hielt, hoffte man auf ein Geständnis und eine unkomplizierte Verurteilung. Und auch wenn ich es mir damals nicht eingestehen konnte, hat die U-Haft ihre Wirkung bei mir entfaltet. Und wie ein Fisch schluckte ich den Köder. Die Krone setzte der Richter dem Ganzen in seiner Begründung auf. Indem versuchte meinen Freund dafür verantwortlich zu machen, dass er mich trotz seines sehnsüchtigen Wunsches nicht gehen lassen kann. Komisch, dass 4 Wochen später eine Haftverschonung mit der Gefahr des Untertauchens vom selben Richter abgelehnt wurde. Wie gesagt, als ein großes Schauspiel. Als jemand, der gezwungen wird mitzuspielen, sollte man sich seine Rolle gut überlegen. Am besten wäre es natürlich, wenn man gar nicht mitspielt, dem Richter sagt, was für ein Hundesohn er ist, nicht aufsteht und am besten gar nicht erst zum Termin erscheint. Aber dann sitzen wir bald alle wegen fehlenden Lichts am Fahrrad. Alles wie immer ein Kompromiss. Den Widerspruch leben. Das erlebt ist mein Kompromiss, bei dem ich Haltung bewahre. Ich hoffe, dass Menschen in ähnlichen Situationen meine Erfahrungen nützen, dass darüber geredet und diskutiert wird und so ein Bewusstsein für das individuelle Handeln entsteht.
The question is not whether you will win.
I don't participate in an anarchist struggle because I think I can save the world. I have been involved in organizing, publishing and other forms of activity for a quarter. I've seen people achieve inspiring victories against overwhelming odds. We forced the authorities to back down, securing space in which to carry out the experiments to discover other ways of living and relating. Sometimes these spaces have lasted for minutes, sometimes they've lasted after for the case.
I've also seen a lot of suffering and despair. Many comrades of mine have been injured, shot, imprisoned, and killed in the course of fighting for the ideals we share. I still passionately believe that a few people can make tremendous changes in the world around us. But I'm not looking to be paid for my efforts in some future paradigm. I'm not an employee seeking the wages of revolution. I do this because the fighting itself is fulfilling for me. I don't participate in anarchist struggle because I think I can save the world. I don't believe in the old Western Enlightenment progress narrative in which life becomes better and better over time. And if we do our part, we can congratulate ourselves on being a part of the arc of history that supposedly bends towards justice. The struggles we are engaged in today are very old. In some ways we have gained ground, in other ways we have lost ground, but there is no such thing as absolute victory or absolute defeat. There are no guarantees. There is only the unfolding of life, the infinite chaos of the cosmos around and within us, and the actions we take in the present. I don't participate in anarchist struggle because I think we can save the world. I fight because I know that one day the whole world will be destroyed. The earth will become consumed by the sun, leaving only ash. And when that day comes, I want the story that ends to be a story of beauty and tragedy, of resistance to tyranny. I want the story we live to be a story of joy and courage. I fight because I know that there is no happily ever after, there is no salvation or resolution waiting for us at the end of history. There is just what we do today. That is all the beauty and meaning in the world that there will be, that there will ever be. There will be suffering anyway, that is the one certainty. Whether we choose to fight or not, we will suffer. The question is what we want the context of that suffering to be. Will we suffer in pursuit of the things that are most precious to us? Or will we suffer meaninglessly, attempting to hide from the world and from ourselves as if that could protect us? My experiences in 100 black blocks have taught me that it's usually safer in the front. I've made peace with the fact that I may be committing myself to struggles that can never be won or concluded. It's not a question of simply overthrowing a single government or destroying the state as a social form, but a never concluded progress of challenging hierarchy and oppression in whatever forms they might take. This is not a project that can ever be completed. For me, accepting that my actions cannot derive their meaning from some future goal is intertwined with the process of coming to terms with my morality and my mortality. Recognizing death is inevitable. I don't hurry any faster towards it. On the contrary, my attention shifts elsewhere, to everything that is not death, however small it may be. In a world of death, in a microcosmos, extending across billions of light years of mostly empty space, a cosmos that is already well on its way to the heat, death of the universe that astronomers anticipate, the germination of a single seed holds more meaning for me than all the swirling galaxies of life. We may be defeated by our enemies, we are certainly doomed to become dust ourselves, but the world that matters to me consists only of the moments that sometimes, that something else is happening, something other than death. Be that the loving interaction between two friends, the maintenance of an anarchist social center, the development of a grassroots music tradition like punk or klezmer, an explosion of rioting, or the toppling of a government. The fact that each of these moments has been, will remain forever, immutable in defiance of the vacuum. The cowardice and violence of individual police officers and of the police as an institution, the egregious acts of ISIS and the KKK, those things are just background noise to me, death and taxes. All this noise not mean that I do not think about the future. We may or may not live to experience anarchy on a scale greater than our hard-won friendships, love affairs, projects and uprisings. But in the meantime, the vision of such a possibility can anchor and orient us in the present, informing our actions the way a mariner navigates across the sea by the stars. Regardless of what happens tomorrow, when we are able to imagine a utopia, that utopia can gain traction on reality by enabling us to take actions we would otherwise be incapable of. The reality content of a utopia is determined by the actions it enables us to take today. In this regard, my ability to believe in the possibility of change, not as something that occurs in the future, but as something that I can pursue right now, is a fundamental part of my power to live fully, to maintain a healthy relationship to my own agency. This is different from believing that I can save the world. It is not a prediction about the future, such as a scientist might make, but rather a decision about how to relate to myself and my own capabilities. This is what enables me to take action, however humble, however imperfect, and to learn from my actions, make contact with others, and take action again. The history of anarchy as the lived experience of human beings is comprised of such actions, which will hang to eternity after every empire has triumphed and been destroyed and the earth has been developed up by the sun.
Abud FM.
Just mixing everything that we can think of.
Jahre hatte ich das unangenehme Gefühl, dass jemand oder etwas an meinem Gehirn herumgebastelt, einen neuronalen Schaltkreis neu kartografiert und meine Erinnerung umprogrammiert hat. Mein Verstand verschwindet nicht, soweit ich das sagen kann, sondern er verändert sich. Ich denke nicht auf die Art und Weise, wie ich gewohnt war zu denken. Ich spüre es am stärksten, wenn ich lese. Für mich war es ein leichtes, in ein Buch oder einen langen Artikel einzutauchen. Mein Verstand wurde eingefangen von den Wendungen der Erzählung oder den springenden Punkten des Arguments. Ich habe Stunden damit verbracht, mich durch lange Prosa zu lesen. Das ist kaum noch der Fall. Meine Konzentration beginnt nach einer oder zwei Seiten zu schwinden. Ich werde zappelig, verliere den Faden, beginne nach etwas anderem zu suchen. Ob ich online bin oder nicht, mein Verstand erwartet heute Informationen aufzunehmen, und zwar so, wie das im Netz sie verteilt. In einem sich andauernd bewegenden Partikelstrom. Einst war ich ein Tiefseetaucher im Meer der Worte. Heute gleite ich lediglich über die Meeresoberfläche wie ein Kerl auf einem Jetski. Mein Gehirn, so habe ich begriffen, war nicht nur am Abdriften. Es war hungrig. Ich forderte auf die Art und Weise, gefüttert zu werden, wie das Netz es gefüttert hatte. Und je mehr es gefüttert bekam, desto hungriger wurde es. Sogar wenn ich nicht am Computer war, verlangte es mich danach, meine E-Mails zu checken, auf Links zu klicken, ein bisschen herumzugoogeln. Ich wollte verbunden sein. Während die Demenz typischerweise eine Krankheit ist, die die Älteren plagt, trifft ein neuer Typ von kognitiver Beeinträchtigung die jüngeren Individuen in ihren frühen 20ern und im Jugendalter. Eine Störung, die als digitale Demenz bekannt ist. Digitale Demenz ist charakterisiert durch den Verfall der Gehirnfunktionen als Resultat der Übernutzung digitaler Technologien wie Computer, Smartphones und Internetnutzung im Allgemeinen, wie Medical Daily berichtet hat. Der exzessive Gebrauch dieser Technologie führt zu einer unausgewogenen Gehirnentwicklung. Die linke Gehirnhälfte von exzessiven Nutzern ist überentwickelt, was ihre rechte Gehirnhälfte unterentwickelt zurücklässt. Die linke Seite des Gehirns wird generell mit rationalem Denken, numerischen Berechnungen und dem Faktenfinden in Verbindung gebracht, während die rechte Seite des Gehirns verantwortlich ist für die kreativeren Fertigkeiten und emotionale Gedanken. Wenn die rechte Seite auf lange Sicht unterentwickelt bleibt, kann dies zu einem frühen Auftreten von Demenz führen. 10-15% jener mit einer moderaten kognitiven Störung entwickeln Demenz, sagt der Psychiater Park Ki-young.
Allgemeine Symptome der digitalen Demenz beinhalten Gedächtnisprobleme, eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne und emotionale Abflachung. Das Zeitalter der Medien ist auch das Zeitalter der Einsamkeit.
Stille. Die Antennen brennen. Wenn Stille beängstigend ist, dann bestimmt, weil die Abwesenheit von bekannten Geräuschen dazu neigt, uns auf uns selbst zurückzuwerfen. Wenn wir durch die Dunkelheit schreiten, ist es nicht unüblich, mit uns selbst zu sprechen, einen kleinen Refrain zu pfeifen, laut zu denken, um uns nicht zur Beute der Angst zu machen. Das ist nicht einfach und mag sogar einiger Übung bedürfen, da unsere Gehirne darauf konditioniert wurden, Stille mit Gefahr und Dunkelheit mit Risiko zu identifizieren. Es ist die Angst, welche die Leere provoziert, das Gefühl am Rande des Abgrundes zu stehen und nicht in der Lage zu sein, den Blick von dem sich vor uns auftuenden Abgrund abzuwenden. Doch sind es auch diese Momente, in denen man sich selbst näher zu sein scheint, ohne Vermittlung mit einer viel stärkeren Präsenz von Geist und Emotionen. Es ist schwer, in der modernen Welt noch Stille oder Dunkelheit zu finden. Industrielle Geräusche begleiten uns immer. Geräte geben ihre elektronischen Geräusche permanent ab und wenn nicht, ist es da fast immer wer, der die Lücke mit Geschwätz füllt, so undurchdringlich, unerträglich wie oberflächlich. Heutzutage wird die Angst vor der Lücke, die Qual der Stille veredelt durch die permanente Verbundenheit. Nie alleine, nie in Stille, nie vor dem Abgrund. Und so nie im Angesicht mit uns selbst. Rufe und Stimmen aus dem Inneren, das gesamte Universum der Vorstellungskraft, des Bewusstseins, des Feingefühls und der Reflexion wird stumm gemacht, ignoriert, abgeflacht, ersetzt durch das sich fortsetzende Bombardement von Informationen, Geräuschen, E-Mails, Terminen, Konsumaufforderungen und Mahnungen zur Ordnung.
demnach vernichtet die moderne Welt vollständig das innere Universum des Individuums. Mit dem ausgelöschten Inneren wird sich das menschliche Wesen im idealen Zustand befinden, um Sklaverei zu akzeptieren, sie sogar zu begrüßen, ohne auch nur die Fähigkeit zu haben, zu verstehen, in welchem Zustand es sich befindet. Im Netz gefangen. All dies ist offensichtlich nicht neu. Die Geschichte der Unterdrückung hat nicht mit dem Smartphone begonnen. Vor gar nicht so langer Zeit wurde die Konditionierung des menschlichen Geistes hauptsächlich durch eine Galaxie von Lagern vollzogen. Fabrik als Arbeitslager, das Bildungslager der Schule, die Kontrolle der familiären Autorität und die Kulturstätten als Orte der Gottesanbetung. Nichtsdestotrotz gab es, trotz der Fäden, die zwischen all diesen Strukturen der Herrschaft gesponnen waren, relativ viel Leere. Und diese Lücke hat die Revolte in den Lagern geschürt und vice versa. Der Gefangene, der rebellisch ist, hat nichtsdestotrotz seinen Blick auf den Horizont hinter dem Mount geheftet, ob uns seine Vorstellung dieses Horizonts gefällt oder nicht. Auch wenn die verschiedenen Arten von Lagern sicherlich nicht verschwunden sind, zielt die fortschreitende kapitalistische und staatliche Umstrukturierung darauf ab, jegliche Leere zu eliminieren. Merklich besonders durch die ansteigende Verbreitung und Einführung von Technologie zur gesteigerten Ausbeutung und Kontrolle. Die Sage der permanenten Verbundenheit ist das Herz dieser tödlichen Symphonie. Verbunden sind wir immer ein wenig auf der Arbeit, ein bisschen in der Familie, ein bisschen im Supermarkt, ein bisschen auf dem Konzert. Verbunden sind wir immer mit den Aufforderungen der Herrschaft, den Aufrufen zu konsumieren und mit Augen der Kontrolle. Wir stehen dem Kapital vollständig zur Verfügung, wir sind die Sklaven, die unsichtbare Halsbänder tragen. Jemand sagte, dass wenn die Gesellschaft ein Freiluftgefängnis ist, die Zellen moderne Antennen und Kommunikationsrelais sind, die überall zum blauen Himmel aufstoßen. Und der Stacheldraht, die Glasfaser und Elektrokabel. Tatsächlich ist es für die, die davon träumen, die Reproduktion der Herrschaft zu stoppen, von großer Wichtigkeit, dass sie woanders hin mit anderen Blick sehen können. Es ist nicht so, dass die lokale Polizeistation nicht mehr die Aufmerksamkeit der Feinde der Autorität erwecken sollte oder dass das Fenster der Bank es nicht mehr verdient hätte, zerstört zu werden. Oder das Gericht nicht bekommen sollte, was es verdient, wütende Angriffe. Aber es ist auch wahr, dass die Herrschaft eine enorme Anzahl von relativ kleinen, ungeschützten Strukturen über das Territorium verteilt hat, von denen mehr und mehr Sachen abhängig sind, wenn nicht sogar alles. Es sind diese kleinen Dinge, welche das unsichtbare Netz bilden, das die Neustrukturierung von Kapital und Staat ermöglicht. Es ist dort, wo die Arterien der Herrschaft, welche die Ausbeutung und Unterdrückung versorgen, angegriffen werden können. Dies sind die Orte, wo technologische Prothesen, ihr versklavendes Geratter zum Verstummen gebracht werden können. Dies ist, was passiert, als ein Feuer die technischen Installationen und Kabel von France 3 am 21. April in Van West zerstörte und die Ausstrahlung unterbrach. Dies ist, was passierte, als anonyme Hände ein Orange-Telefonkabel am 4. Mai in Morbihan 15 Minuten von der Präsidentschaftswahldebatte durchschnitten und Tausende von Zuschauern und die Firmen ihrer Verbundenheit beraubten. Dies ist, was passierte, als am 7. Juni am Monte Finoncio in Trentino aus Solidarität mit inhaftierten Anarchistinnen mehrere Relais und Zellen für Radio, Fernsehen, Mobilfunk und Militärkommunikation durch Feuer zerstört wurden. Den Tag nach der Verurteilung einer anarchistischen Mitstreiterin wegen eines Banküberfalls in Aachen. Dies passierte am 12. Juni in Hamburg, als ein Funkmast an einer S-Bahn-Station angezündet wurde. Dies ist, was passiert, als am 15. Juni einige Nachtschwärmer einen Fernsehtransmitter der Mobilfunkantenne in Viercross-Lacastre in Drone über verbrannten und später bekannt gaben, dass die Masten, die überall wachsen, sensible und verwundbare Punkte sind, wie sie Orte der Konzentration von Flüssen sind und es einige Liter Benzin benötigt, um sie ernsthaft zu beschädigen. Am 23. Juni in Villeurbanne in Belgien wurden eine Relaisantenne durch ein vorsätzliches Feuer zerstört. Diese Beispiele stammen nur aus den letzten Wochen und sind wahrscheinlich weit davon entfernt, vollständig zu sein. Sie zeigen jedoch, dass der Bruch überall möglich ist. Es muss also gesagt werden, dass wir Anarchistinnen anderes wollen als die Autoritäten, die sich den Umbruch der Welt nur durch die Übernahme der Tempel der Macht und durch das Management großer Massen vorstellen können, also eine Art unmögliche Gleichung mit einem viel besser ausgerüsteten Feind. Wir als Anarchistinnen heben die Beweglichkeit von kleinen Gruppen, die Tragweite des Individuums, die Verbreitung von Feindseligkeiten hervor. also Beziehungen zwischen Individuen basierend auf Gegenseitigkeit, Vertrauen und Wissen. So eine Art von Organisation scheint uns viel interessanter, um den mehr denn je vertentakelten Feind abhängig von der Verbundenheit zwischen all seinen Strukturen anzugreifen. Konfrontiert mit der Verbreitung einer großen Anzahl von kleinen Sendestrukturen über das Territorium ist nichts mehr angebracht, als mittels einer Unzahl kleiner Gruppen autonom handelnd in der Lage, sich miteinander zu koordinieren, wenn es Sinn macht, die alte Kunst der Sabotage gegen die Arbeit, gegen die Arterien der Macht zu praktizieren. In der Ruhe, die sie Maschinen auferlegen, in den Störungen, die sie der Real-Time der Herrschaft zufügen, werden wir uns im Angesicht mit uns selbst finden. Und das ist ein vermeidbarer Zustand für die Umsetzung von Freiheit. Und das ist ein unvermeidbarer Zustand für die Umsetzung von Freiheit.
Boot FM Nummer 4. Nummer 429.
Nummer 22.
Nummer 22. Heute mit Texten, ein Textauszug aus der Broschüre Conflictual Wisdom, Revolutionary Introspection Towards the Preservation of Anarchist Individual Community. Ein kurzes Gedicht, erneut aus Visions of Poesy, an Anthology of 20th Century Anarchist Poetry. Und mit einigen Textauszügen aus der neuesten Ausgabe von Edition Irreversible, die Smartifizierung der Macht, Beiträge zu einer Offensive gegen das technologische Netz.
Field Recordings verwendet. Jetzt hier am Ende. Field Set hat aufgenommen und Louis Antero. Und dafür archive.org durchsucht. Davor war ein bisschen primitive Technologie zu hören. Anleitung und Versuche von primitivetechnology.wordpress.com. Um erst vielleicht zu wissen, habt ihr gehört, wie man sich eine Hütte im Wald baut aus nichts. FM, Massima Distraktione, alle zwei Wochen hier auf Radio Helsinki.
Mixing everything that we can think of.
Jeden zweiten Donnerstag um 72 Uhr.
Gute FM!
Und die Woche drauf, sonntags um 1 Uhr nachts, die Wiederholung. Bis zum nächsten Mal. You